Mich würde jedoch interessieren, ob jemand von euch auch weiß, wie die Jahreslosungen entstanden sind und wie sie von wem festgelegt werden. Bitte? Gelost, ausgelost. Ja, könnte sein, stimmt aber nicht. Ach, ich habe gar keine Gummibärchen dabei, die ich verteilen kann. Oh, schlecht für die Motivation. Vom ökumenischen Rat der Kirchen, das klingt schon ganz gut. Offiziell heißt das Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen, ÖAB. Ja, noch was? Ist doch interessant, dass man so lange Jahreslosungen sieht und das gar nicht so genau weiß. Ich wusste es nämlich auch nicht. Ist aus Bibelleseplänen entstanden, die unter anderem der CVJM nach dem Ersten Weltkrieg herausgegeben hat. Und die erste offizielle Jahreslosung gab es im Jahr 1934. Und das hat eine besondere Bewandtnis, inoffiziell seit 1930. Die erste Jahreslosung hieß, des Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit. Eine sehr gute Jahreslosung. Und die hat für Riesenaufregung gesorgt. Bei wem? Bei den Nazis. Riesenstress. Denn seit 1934 gibt es auch Monatssprüche. Diese wurden über gelbe Plakate mit einer Auflage von 500.000 Stück, das heißt, die gab es wirklich überall, im Deutschen Reich verbreitet. Auf diese gelben Monatssprüche reagierten die Nazis mit sogenannten braunen Sprüchen, die staatlich verordnete nationalsozialistische Leitsprüche enthielten. Und im Zuge des Gesetzes zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat wurden Ende 1934 auch die gelben Monatssprüche verboten. Es ist schon sehr beeindruckend, wie sehr Gottes Wort ein totalitäres Regime zutiefst verunsichern kann. Beobachten wir auch in Nordkorea und an anderen Stellen. Und herausgegeben, wie richtig von Leos gesagt, von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAB, die auch die Bibellesenpläne für Jahre im Voraus herausgibt. Dem ÖAB gehören christliche Jugendwerke an, wie CVJM und EC, Missionsvereine, Bibelwerke, die Liturgische Konferenz der Evangelischen Kirche und auch einer katholischen Organisation und die Vereinigung unserer Freikirche. Die Evangelische Brüderunität Herrnhut, die die täglichen Losungen herausgibt, ist nur eines von derzeit 22 Mitgliedern. Der Losungstext liegt jeweils 3 Jahre früher fest und wird nicht ausgelost, wie das bei den täglichen Losungen der Fall ist, sondern aus den Vorschlägen der Mitgliedsverbände in einem sehr aufwendigen, mehrstufigen Verfahren mit Vorschlagsrechten und mit Wahlprozeduren ausgewählt. Ja, und schon 2013 im Januar wurde der Text für unsere diesjährige Jahreslosung ausgewählt. Jesaja 66, Vers 13 steht da immer, genau genommen das ist 13a. Auch wenn man meinen könnte, dass er direkt in unsere aktuelle Situation in der Welt gewählt worden wäre. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ein prima Text, dachte ich gleich, über den man sehr leicht viel Gutes und Ermutigendes sagen kann. Das passt doch prima zum neuen Jahr. Es gefällt uns natürlich sehr, wenn Gott uns zusagt, uns zu trösten. Und dann will er das auch noch wie unsere Mutter tun, die ja für die meisten von uns das Sinnbild des Trostes schlechthin sein dürfte. Muttertrost ist schließlich besser als jedes Pflaster und lässt die Tränen schnell versiegen. Und im Krieg haben die meisten Soldaten nach ihrer Mutter gerufen. Auch viele Nichtchristen können sicherlich mit dem Bild von einem tröstenden Gott etwas anfangen. Einer, der immer dann zur Stelle ist, wenn es uns nicht gut geht. Trost braucht jeder einmal und dann ist es toll, wenn jemand diesen Trost in der richtigen Dosis spendet. Und zwar am besten so, dass hinterher alles wieder gut ist und das Leben weitergehen kann wie zuvor. Ich finde die Jahreslosung auch echt prima. Allerdings haben solche Losungen das grundsätzliche Problem, dass sie nicht im luftleeren Raum hängen, sondern Bestandteil eines umgebenden Textes sind. Nur die Losung allein zu betrachten, ist oft keine so gute Idee. Beim Lesen des gesamten Textes in Jesaja 66 wird deutlich, dass es sich hier nicht um eine pauschale Zusage des Trostes im Hinblick auf eine sorgenfreie Zukunft handelt, denn der Text spricht neben Trost und Heil auch von Strafe und Gericht. Aber bevor wir uns damit näher befassen, wollen wir erst einmal über den Begriff des Trostes nachdenken. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich diesen schematischen Weg wähle, aber als Dozent in der Betriebswirtschaftslehre geht es einfach nicht anders. In einer entsprechenden Vorlesung, die immer 90 Minuten dauert, wie ihr wisst, werden immer erst die Begriffe definiert. Ja, ich weiß, es kann keiner verstehen, dass man sich dafür begeistern kann. Aber man muss schließlich wissen, von was man genau redet, und außerdem kann man Begriffsdefinitionen wunderbar in einer Klausur abfragen. Also schön aufpassen, damit ihr am Ende die Prüfungsfragen beantworten könnt. Zumindest in der Vorlesung klappt es immer sehr gut, das Wort Klausur in einen Satz einzubinden, dann steigt für eine gewisse Zeit die Aufmerksamkeit. So, im Lexikon wird Trost meist etwa wie folgt definiert. Trost ist eine Zuwendung an jemanden, der seelischen Schmerz wie Trauer bzw. körperliche Schmerzen ertragen muss. Er soll getröstet werden, das heißt, Schmerz und Traurigkeit sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Trost kann durch Worte, Gesten und/oder Berührungen gespendet werden. Der Wunsch nach Trost und das Fehlen eines echten Trostes findet sich in vielen Begriffen und Redensarten der deutschen Sprache. Euch fallen bestimmt noch mehr ein, als die, die ich gleich zeige. Dies zeigt, dass getröstet zu werden ein tiefes menschliches Bedürfnis ist und dass dieses oft genug nicht oder nicht ausreichend erfüllt wird. Der Tod eines lieben Menschen stürzt die Hinterbliebenen meist in ein tiefes schwarzes Loch. Sie fühlen sich untröstlich, wie Traueranzeigen dies häufig ausdrücken. Sie erwarten also gar nicht mehr, getröstet werden zu können. Sie können sich nichts vorstellen, was den Verlust weniger schmerzlich machen würde und die Lücke füllen könnte. Wir kennen auch das Vertrösten. Ich weiß, ich wollte dir helfen, aber heute geht es leider doch nicht. Morgen ganz bestimmt werde ich dir helfen. Habe ich Zeit für dich. Hier gibt es keinen Trost, sondern allenfalls die Hoffnung darauf. Vielleicht kommt noch was, vielleicht aber auch nicht, oder es kommt zu spät. Das ist etwas ganz anderes, als jemandem wirklich Trost zuzusprechen oder praktische Hilfe in seinen Nöten zu geben. Oder der Schiffbrüchige ist in einer trostlosen Lage, heißt es manchmal. Hier gibt es nicht einmal mehr Hoffnung auf Besserung. Dasselbe gilt häufig, wenn jemand in einer trostlosen Gegend wohnt. Da will keiner hin und die dort wohnen, kommen oft nicht mehr weg. Ein verlassener Ehemann suchte Trost im Alkohol. Jedoch wissen wir alle, dass Alkohol ein Wolf im Schafspelz ist. Er tröstet nur vermeintlich und zieht letztlich noch tiefer in die Trostlosigkeit, wie alle Drogen. In diesem Kontext fand ich es mehr als seltsam, als ich bei meiner Recherche gefunden habe, dass ein Verlag Wein mit der Jahreslosung "Ich will euch trösten, wie einem meine Mutter tröstet" anbietet. Mindestens ein bisschen unsensibel, wie ich finde. Der Sportler konnte leider nur den Trostpreis mit nach Hause nehmen, wird oft gesagt. Was heißt das? Nee, der war nicht Letzter. Was war er? Vierter war er. Der Viertplatzierte fühlt sich in unserer heutigen Leistungsgesellschaft oft wie der erste Verlierer. Die Gehaltserhöhung war nur ein schwacher Trost dafür, dass er bei der Beförderung von seinem Geschäft übergangen worden war. Auch das sprichwörtliche Trostpflaster ist nicht in der Lage, die entstandene Wunde zu bedecken und den erlittenen Schaden auch nur annähernd angemessen zu ersetzen. Wie könnte ein Schmerzensgeld, egal wie hoch es sein mag, die Verluste ersetzen, die etwa so eine Katastrophe wie die German Wings Katastrophe gerissen hat? Und wer sich mit dem Trösten möglichst wenig Mühe machen oder nicht selbst in das Problem hineingezogen werden will, kann aus einer Fülle an Durchhalteparolen für den billigen Trost wählen, die oft eine gewisse Hilflosigkeit ausdrücken. Es wird alles gut. Kopf hoch. Nach Regen kommt Sonnenschein. Die Zeit heilt alle Wunden. Wenn man nach Trost googelt, findet man zu 99% solche Sinnsprüche. Das sind zwar durchaus erfahrungsgestützte allgemeine Aussagen, aber helfen sie wirklich einem Menschen, der in Not ist, der Trost braucht? Und schließlich sagen wir zu jemandem, bei dem vermeintlich einige Schrauben locker sind oder einige Tassen im Schrank fehlen, dass er nicht ganz bei Trost sei. Und bestimmt gibt es noch weitere Sachen. Augentrost habe ich noch gefunden, Magentrost und so weiter. Interessanterweise ist es gerade diese letzte Aussage, nicht bei Trost sein, die uns zur ursprünglichen Wortbedeutung des Wortes Trost näher bringt und eine erweiterte Definition des Begriffes erlaubt. Denn Trost hängt vom Wortursprung her eng mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen, der für innere Festigkeit steht. Ursprünglich ist hier die innere Festigkeit des Kernholzes eines Baumes gemeint. Wenn jemand nicht ganz bei Trost ist, fehlt ihm die innere Stabilität, das Festhalten an und die Treue zu dem, was wirklich sinnvoll ist, was hält und hilft. Ein echter Trost entsteht nur, wo ein echter Halt ist, wo man sich an etwas Dauerhaftem, Zuverlässigem, sicher Verankertem festhalten und aufrichten kann. Das Wort Trost ist außerdem mit Vertrauen sprachlich eng verwandt, was am englischen Wort Trust erkennbar ist, aber auch mit Wahrheit erkennbar am Adjektiv True. Für wahr, Trost kann nur der spenden, auf den man vertrauen kann, der immer die Wahrheit sagt, der einen nicht mit billigem Trost aller, es wird schon wieder, abspeist, sondern die Situation realistisch einschätzt und trotz der Schwere der Lage Hilfe anbieten kann. Also schön auswendig lernen, die Definition für nachher. Trost ist also letztlich viel mehr als die im allgemeinen Lexikon definierte Zuwendung eines anderen Menschen. Hier wird gecheatet. Und das bloße Gefühl, nicht allein zu sein. Das machen die Studenten der Vorlesung natürlich auch. Sage ich aber nicht ins Internet stellen. Ich möchte dies nicht kleinreden, die Zuwendung eines anderen Menschen, denn es ist sehr wichtig, Menschen in Not nahe zu sein und ihnen gut zuzureden. Aber einen wirklichen Trost kann nur Gott spenden, da nur er wirklich treu und ein unverrückbarer Ankerpunkt sowie die personifizierte Wahrheit ist. Wenn wir also über die Durchhalteparolen des billigen Trostes hinausgehen wollen und wieder bei Trost sein wollen, kommen wir am ewigen Gott nicht vorbei und werden wir nicht umhinkommen, Vertrauen zu ihm aufzubringen. Doch dazu später mehr. Hier wieder ein anderes Plakat. In welchem Kontext spricht Jesaja? Um uns der Jahreslosung weiterzunähern, ist es nämlich gut zu wissen, in welcher Situation sich die Adressaten der Zusage »Ich will euch trösten«, wie einen seine Mutter tröstet, befanden. Das Volk Israel war nach jahrzehntelangem und wiederholtem Ungehorsam gegen Gott, vor dem unter anderem der Prophet Jesaja lange und eindringlich gewarnt hatte, im Auftrag Gottes, in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Die Hauptstadt Jerusalem und sogar der Tempel waren geschleift, also niedergerissen worden. Der Großteil des Volkes war in die Verbannung geführt worden und musste in einem gottesfeindlichen Umfeld fern von den geheiligten Städten des Heiligen Landes leben und einem fremden König dienen. Vor allen Dingen die Intelligenz und die führenden Schichten des Volkes. Das ganze Volk befand sich in einem kollektiven Trauma, was wir uns heute vielleicht kaum vorstellen können, und lechzte danach, nach Israel zurückzukommen und Jerusalem und vor allem den Tempel wieder aufzurichten. In diese Situation sprechen die Prophezeiungen der letzten Kapitel des Buches Jesaja. Hier wird die Errettung aus der Gefangenschaft vorhergesagt, aber auch das letztendliche Weltgericht und die Errichtung des ewigen Gottesreiches. Hier lässt Jesaja Gott in direkter Rede zu Wort kommen. Er macht mit drastischen Aussagen klar, was diejenigen erwartet, die ihn nicht ehren, und wie groß die Freude derer sein wird, die an ihn glauben und ihm treu dienen. Und das wird auf alle Völker, also auch auf uns, ausgeweitet. Ich möchte jetzt nur einen Ausschnitt zeigen. Ab Vers 12 heißt es etwa, und das habe ich jetzt mal in Hoffnung für alle hier stehen, weil das die anderen Texte zum Teil schwer zu verstehen sind. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt auch den Kummer vergessen. Das ist der zweite Teil unseres Jahreslosungsverses. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Es geht nach dem Verständnis vieler Ausleger hier nicht nur um den Wiederaufbau des Tempels nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, sondern auch um das zukünftige Reich, in dem Gott seine Macht endgültig aufrichten und das neue Jerusalem mit unglaublicher Strahlkraft wiedererstehen lassen wird. Es finden sich erstaunliche Parallelen zu den Vorhersagen der Offenbarung, die ungefähr 800 Jahre später von Johannes aufgeschrieben wurden, die er von Gott empfangen hat. Hier heißt es zum Beispiel, den ersten Versen von Offenbarung 21, wir können das ja mitlesen, dass ein neues Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen und dass Gott bei den Menschen wohnen und alle ihre Tränen abwischen wird. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei mehr. Es wird alles neu und perfekt sein. Alle Mängel, an denen wir hier leiden, werden verschwunden sein. Das ist ein perfekter Trost, weil es gar keine Notwendigkeit für einen Trost mehr geben wird. Wir müssen nicht mehr an unserem eigenen Versagen, der Vergänglichkeit der Dinge und der Brutalität der Menschen leiden. All das wird vorüber sein. Dann können wir uns sicher fühlen, wie auf dem Schoß der Mutter. Jetzt mag der eine oder die andere sagen, jetzt will er uns auf die Ewigkeit vertrösten, wie das die Christen immer machen, wenn es schwierig wird. Wir erinnern uns, was Vertrösten bedeutet. Kein echter Trost, sondern nur die, vielleicht vage Hoffnung, auf zukünftigen Trost. Es ist ja schön und gut, dass in ferner Zukunft alles gut sein wird. Aber was hilft mir das jetzt und hier? Ich habe jetzt Probleme, ich brauche jetzt Trost und Hilfe. Der Einwand ist sehr verständlich. Er ist so alt wie die Christenheit, vermute ich, und bringt uns immer wieder in Erklärungsnöte. Und niemand kann dir garantieren, dass alles, was du dir wünschst, gut wird oder in Erfüllung geht, wenn du Gottes Kind bist oder wirst. Das wissen alle, die es schon eine Zeit lang oder ein ganzes Leben lang sind. Zumindest wird nicht alles gut, von dem wir denken, dass es gut sein muss, dass es wichtig und für uns unverzichtbar ist. Hier liegt vielfach der Knackpunkt. Wir erwarten, dass wir gesund sind oder werden, weil Gesundheit ein unbestritten hohes Gut und für viele das Wichtigste ist. Auch wieder so billiger Trost. Hauptsache Gesundheit. Hauptsache das Kind ist gesund. Ach, es ist nur ein Mädchen, aber Hauptsache das Kind ist gesund. Oder nur ein Junge oder was auch immer. Hört man doch alles. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit. Das ist doch das Wichtigste. Wir erwarten außerdem, dass wir ein gutes Auskommen haben, einen liebenswerten Partner finden, glücklich sind und lange auf Erden leben. Und wenn das nicht passiert, sind wir traurig oder sogar untröstlich. Können wir nicht von Gott erwarten, dass er uns das alles gibt, wenn er uns wirklich liebt? Wäre das nicht der Trost, den uns die liebende und fürsorgende Mutter gibt? Wir haben doch wirklich keine überzogenen Ansprüche. Wir brauchen doch nur ein bisschen Glück und Zufriedenheit. Ich kenne das alles nur zu gut. Wenn ich etwas besonders gut kann, ist es das Hadern mit einer für mich unbefriedigenden und schlimmen Situation. Könnt Sonja fragen, die kann das gut bestätigen. Wieso hilft mir Gott hier nicht heraus? Er sieht doch, wie ich daran leide. Er sieht doch meine Angst, meine Krankheit, meine Trauer, meine eigenen Schwächen, die mich herunterziehen und kaputt zu machen drohen. Und wir kennen alle die Frage, die uns viele Menschen stellen und die uns auch in Erklärungsnöte bringt, warum Gott das Leid in dieser Welt zulässt. So viele unschuldige Menschen werden sozial benachteiligt, verfolgt, aus ihrer Heimat vertrieben, gequält und getötet, wie wir in jüngster Zeit zum Teil hautnah in unserer Umgebung erleben können. Hier passt das Bild von Gott, der uns wie eine liebende Mutter tröstet, doch wirklich nicht, oder? Im ersten Moment schien mir das tatsächlich problematisch. Schauen wir uns aber einmal an, wie eine Mutter ihr Kind tröstet und in welcher Beziehung das Kind zur Mutter steht, so kann uns das Bild von der tröstenden Mutter durchaus weiterhelfen. Und bevor ich das tue und darüber einiges sage, einige Anmerkungen in Klammern. Ich bin mir bewusst, dass kaum eine Mutter diesem Idealbild in jeder Lage und zu jeder Zeit entsprechen kann und ein Vater genauso wenig. Es geht mir nicht darum, hier jemandem Druck zu machen. Auch will ich die Väter natürlich nicht ausschließen, die meist ähnlich gut trösten können wie die Mütter, wenn auch vielleicht etwas anders. Stell dich nicht so an. Weil es Gottes Wort so sagt und weil es einfacher ist, bleibe ich aber ausschließlich beim Bild der Mutter, auch wenn das vielleicht keine gendergerechte Sprache ist oder was auch immer heute da wichtig ist. Eine gute Mutter will ihrem Kind in seiner Not nahe sein, ihm einfach beistehen. Das ist oft schon Trost genug. Wir sehen hier so Bilder, kennen wir alle. Viele Tränen versiegen bereits, wenn das Kind in den Armen der Mutter liegt. Viele Probleme sind einfach vergessen, werden ganz klein, wenn einem die Mutter an sich drückt, auch wenn die Probleme genau genommen noch da sind. Genau das verspricht uns Gott in der Person seines Sohnes Jesus auch. Dieser sagt in Matthäus 28, Vers 20, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus sagt das so schlicht und selbstverständlich wie die Mutter. Es ist gut, ich bin doch da. Du kannst Verantwortung an mich abgeben, ich wache über dir. Und das gilt vor allem dann, wenn wir krank oder in anderer Not sind, durch finstere Täler gehen, wie der Psalmbeter in Psalm 23, oder uns wie Schafe unter Wolfen fühlen und uns vor jemandem wegen unseres Glaubens verantworten müssen. Hier sind einige Stellen angegeben, die das ein Stück weit unterstreichen. Ein weiterer Punkt. Das kleine Kind hat ein Urvertrauen zur Mutter, das eine Voraussetzung für echten Trost ist, wie wir es uns am Anfang überlebt haben, Vertrauen und Trost. Es weiß instinktiv, dass die Mutter ihm das Leben geschenkt und es bis zu 40 Wochen unter ihrem Herzen getragen hat. Es ist ganz eng mit ihr verbunden. Das Kind kennt den Herzschlag der Mutter. Welche normale Mutter wird nicht alles daran setzen, ihrem Kind Gutes zu tun und es nicht einfach nur zum Schweigen zu bringen, damit es sie ihre Ruhe hat? Und das kleine Kind spürt einfach, dass die Mutter es gut mit ihm meint. Gott hat uns erschaffen, uns gewollt von Anfang an. Er kennt uns noch viel länger als unsere Mutter. Jeder von uns ist ein Wunschkind Gottes, das er bis ins Detail geplant hat. Dies wird wunderbar in dem auf der Folie angedeuteten Lied ausgedrückt. Wir sollten darauf vertrauen, wie ein Kind, dass er das Gute für uns will und uns niemals böswillig etwas Gutes vorenthält. Wir sind ihm nicht lästig, wenn wir mit unseren kleinen und großen Problemen zu ihm kommen, genauso wenig wie die Mutter das als Belastung empfinden wird, wenn das Kind Trost bei ihr sucht. Aber was ist das Gute? Wer kann das einschätzen? Uns allen ist sofort klar, dass es nicht gut wäre, wenn die Mutter ihrem Kind alles geben würde, was das Kind gerade gut findet und haben will. Oder wer macht das? Gut. Wie herzzerreißend und dramatisch kann ein Kind leiden. Opas und Omas machen das vielleicht eher schon mal. Wenn es einen Lutscher haben oder eine bestimmte Fernsehsendung sehen will. Das sind an sich eben keine unberechtigten Wünsche und aus der Sicht des Kindes im Moment absolut unverzichtbare Dinge. Aber die verantwortungsvolle Mutter, Klammer und der Vater, der soll sich hier nicht davon schleichen, ne, wird dem Kind nur gelegentlich einen Lutscher und nur altersgerechten Fernsehkonsum erlauben. Denn sie hat den größeren Weitblick und die größere Erfahrung. Sie weiß besser, was langfristig gut ist. Vor allem das ältere Kind, genannt Teenager, hat damit allerdings seine Probleme und kann oft nicht sehen, dass die mütterlichen bzw. elterlichen Ratschläge und Hilfen gut sind. Du gönnst mir gar nichts, nie darf ich etwas. Wer das aktuell häufig zu Hause hört, sei getröstet. Es nennt sich Pubertät und es geht früher oder später mehr oder weniger vorbei. Man darf den Pubertierenden auch nicht böse sein, sie können nichts dafür. Teile ihres Systems werden gerade umgebaut und sind daher nicht voll funktionsfähig. Mal ist der Speicher für elterliche Anweisungen voll, mal das WLAN für die Familienkommunikation ausgefallen, mal die App Hilfe im Haushalt abgestürzt oder schlicht die Vernunft wegen Kompatibilitätsproblemen deaktiviert. Mir kommt es so vor, dass sich viele Menschen in Bezug auf den Glauben in einer Art Dauerpubertät befinden, mich zuallererst eingeschlossen. Wir glauben ganz genau zu wissen, was gut für uns ist und was wir zu unserem verdienten Glück absolut und mindestens brauchen. Gesundheit, einen erfüllenden Beruf, einen treuen und liebenswerten Partner, Kinder, einen gewissen Wohlstand und so weiter. Wenn wir etwas davon nicht bekommen oder noch viel schlimmer etwas verlieren, fühlen wir uns wie der pubertierende Teenager, der denkt, dass die Eltern ihm nichts gönnen. Der Blick hängt an einer Sache fest, Handy oder was auch immer, die fehlt und all die anderen guten Dinge werden nicht mehr gesehen. Das kann ich leider auch besonders gut. Auch da könnt ihr Sonja fragen. Deswegen sagt Jesus uns, dass wir im Glauben wie die kleinen Kinder werden sollen, die einfach Gott vertrauen und auf das Wort des Vaters hin Schritte wagen. Es ist ja eigentlich irre, was kleine Kinder machen, wenn der Vater öfter als die vernünftige Mutter zum Kind auf der Mauer sagt, spring. Wenn der Vater es meterweit in die Luft wirft, jauchzt das Kleinkind. Nicht alle, aber die meisten. Ein schöner Zustand, so voller Vertrauen und ganz ohne Angst. Das ändert sich so nach und nach, wenn der Vater das erste Mal daneben greift oder das Kind beim Reiten auf der Schulter des zu lang geratenen Vaters am Türrahmen abgestreift wird. Ich rede aus Erfahrung. Da könnt ihr den Benjamin fragen. Es war beim ersten, da wusste ich noch nicht, dass der auf dem... Gott fordert uns trotz der leidvollen Erfahrungen, die wir im Leben ganz sicher machen werden, auf, immer wieder und immer weiter auf ihn zu vertrauen. Denn er verliert uns nicht aus seinen Händen, wie ein übermütiger Vater, sondern er hält uns fest, wie eine Mutter ihr Kind im Schoß birgt. Das gilt auch und gerade im kommenden Jahr. Was tut die Mutter, wenn das Kind hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat? Sie klebt ein Pflaster drauf, kuschelt ein bisschen mit dem Kind und trocknet die Tränen. Anschließend packt sie es in Watte und sagt, bitte, geh bloß nie wieder auf deinen eigenen Beinen. Das ist ja schrecklich gefährlich. Ich will dich weiterhin nur tragen. Ich habe es allerdings anders in Erinnerung. Meine Mutter hat gesagt, so und jetzt kannst du weiterlaufen. Wenn du fleißig übst, wirst du immer weniger hinfallen. Und wenn du doch hinfällst, bin ich da, hebe dich auf und versorge deine Wunden. So ähnlich hat sie das wahrscheinlich gesagt. Sie könnte sie nicht fragen, wenn sie nicht da ist. So macht es auch Gott mit uns. Er will uns Trost spenden, wenn etwas nicht geklappt hat. Wenn das Leben seine Wunden und seine Narben hinterlassen hat, wenn wir gestrauchelt sind. Aber er packt uns nicht in Watte, räumt nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg, auch wenn wir das gerne hätten. Wir wissen alle, was aus einem Kind würde, dem übervorsorgliche Eltern jedes Steinchen aus dem Weg räumten. Es wird nicht lebensfähig sein, es kann nicht wachsen und nicht erwachsen werden. Gott trägt uns nicht über alle Stolpersteine des Lebens, aber er hebt uns wieder auf, wenn wir gefallen sind, will uns trösten und trägt uns auch mal ein Stück, wenn wir nicht mehr können. Gott will, dass wir auch in geistlicher Hinsicht laufen lernen und nicht bis ans Ende der Tage, wie es Paulus in 1. Korinther 3 ausdrückt, nur Milch trinken müssen oder in der vorhin erwähnten Dauerpubertät stecken bleiben. Gut, das. Dabei muss uns klar sein, dass Gott nicht mit der Gießkanne tröstet. Jesaja 66 macht es mehr als deutlich, vor allem in den Teilen, die ich bewusst nicht vorgelesen habe. Gott tröstet die Menschen, die seine Gebote halten, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Aber er lässt auch denjenigen ihren Willen, die sich trotz aller Einladungen und Warnungen einer Beziehung zu ihm verweigern. Es betrübt ihn zwar sehr, aber er lässt sie in ihr eigenes Unglück laufen, weil sie darauf bestehen, Gott nicht zu brauchen. Er drängt sich niemandem auf. Der Wunsch, getröstet werden zu wollen, erfordert daher gleichzeitig, dass wir Glauben und Vertrauen investieren. Haben wir am Anfang die Verbindung gehört. Gott vorzuwerfen, dass er das ganze Leid der Welt zulässt, nicht hilft und nicht tröstet. Wenn man ihn gleichzeitig ablehnt und erklärt, dass man nicht an ihn glaube und er im Übrigen ja auch gar nicht existiere, ist eines der großen Paradoxa unserer Zeit. Wenn ich nicht an die Schwerkraft glaube, brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich mich wundere, wenn mir ein Apfel auf den Kopf fällt. Außerdem wird ein Kind, das gar nicht wahrhaben will, dass es einen Fehler gemacht oder Angst hat, auch gar keinen Trost empfangen können. Trost kann bei Gott nur der warten, der bereit ist, sein Scheitern und seine Schuld einzugestehen. Und dann gibt Gott durch Jesu Opfertod den besten Trost, den es geben kann. Er vergibt uns unsere Schuld, er hebt die Trennung auf, die wir durch unsere eigensinnigen Wege, unsere Lieblosigkeit, unsere Gedankenlosigkeit verursacht haben. Er tut dies genauso wie eine Mutter, die ihr Kind freudestrahlend mit offenen Armen empfängt, wenn es sich ihr wieder zuwenden will, auch wenn es die Mutter vorher schwer enttäuscht hat. Gottes Trost wird in Jesus in besonderer Weise greifbar. Er hat in seiner Zeit als Mensch alle menschlichen Tiefen selbst durchlebt und ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Welch ein Trost ist das, wenn ein anderer meine Schuld auf sich nimmt und meine Probleme trägt? Kann eine Mutter besser trösten und helfen, als wenn sie hingeht und die Schuld bezahlt, die durch die willentlichen und unwillentlichen Untaten des Kindes entstanden sind? Voraussetzung sollte aber unbedingt sein, dass das Kind die Verfehlung eingesteht und sie ehrlich bereut. Bezahlt die Mutter die Schuld ohne Reue des Kindes, wird sie nämlich zur Steigbügelhalterin für weitere Vergehen und möglicherweise gar eine kriminelle Karriere des Kindes. Wie von Dietrich Bonhoeffer richtig eingeschätzt, ist die billige Gnade nicht die richtige Gnade. Sie wird nicht wertgeschätzt. Und Gott hat die Gnade doch mit dem Tod seines Sohnes sehr, sehr teuer bezahlt. Aus diesem Grund mussten unsere Kinder mit Sonja zu den Nachbarn gehen und sich persönlich entschuldigen, wenn sie Klingelmännchen gespielt hatten. Einfach hinzugehen und es wegzuwischen, ist an dieser Stelle nicht sinnvoll, sondern es muss ein gewisser eigener Anteil dabei sein. Und das erwartet auch Gott. Wie kann man unter diesen Umständen, dass Gott seinen eigenen Sohn für all diese Probleme, die wir haben, geopfert hat, wie kann man unter diesen Umständen behaupten, Gott habe uns vergessen, wie dies viele Menschen beim Blick auf das Leid der Welt tun? Nein, er bietet uns echten und nachhaltigen Trost. Wir müssen ihn nur dankbar annehmen und es auf uns nehmen, dass der Trost gegebenenfalls anders aussieht, als sich unser kurzsichtiges menschliches Herz das wünscht. Gottes Zusage auf Tröstung in unserer Jahreslosung ist in Jesus personifiziert, der auch im Lukas-Evangelium explizit als der Trost Israels bezeichnet wird, wenn wir den alten Simeon beobachten, der im Tempel schon so lange auf den kommenden Messias gewartet hat, in Lukas 2. Und wir können uns darüber freuen, dass es eine Möglichkeit für uns gibt, eine dauerhafte Standleitung zu dem Vater und dem Sohn einzurichten. Denn Jesus hat am Ende seiner Erdenzeit den Vater gebeten, uns den Heiligen Geist zu senden. Und was soll eine seiner wichtigsten Aufgaben sein? Er soll ein Tröster sein für uns, der uns alles lehrt und an alles erinnert, was Jesus uns gesagt hat, Johannes 14. Im Heiligen Geist finden wir auch die anfänglich angesprochene Verbindung des Trostes zur Wahrheit wieder. Denn der Heilige Geist wird auch als Geist der Wahrheit bezeichnet, der uns in alle Wahrheit leiten wird, Johannes 16. Diese Wahrheit ist Gottes Liebe zu uns, aber auch seine unbestechliche Gerechtigkeit. Welch ein Trost in einer lieblosen und ungerechten Welt. Jesus ruft uns in seinem Wort und durch seinen Heiligen Geist dazu auf, ihn anzunehmen und damit diesen tiefen und nachhaltigen Trost zu empfangen. Er sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 26. Wir können zu ihm kommen, wenn wir diese beiden Eigenschaften erfüllen. Mühselig und beladen. Wer sich nicht zumindest hin und wieder so fühlt, kann jetzt eigentlich nach Hause gehen. Er braucht wohl keinen Trost. Möchte jemand gehen? Gefährlich. Wer aber in irgendeiner Weise niedergedrückt und überlastet ist, der findet bei Jesus Entlastung von Schuld, drückender Verantwortung und unverschuldetem Leid. Er hat das alles durch seinen Tod am Kreuz überwunden und besiegt. Hier steht nicht, dass man dies nur ab und zu oder nur zu bestimmten Gelegenheiten tun soll. Nein, also in dem Vers, den ich eben zitiert habe, nein, Jesus ruft uns zu sich, egal in welcher Lage wir sind. Und egal, wie oft wir ihn schon wegen einer Sache in Anspruch genommen haben. Aber das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, ist natürlich eine besondere Gelegenheit, zu Jesus zu kommen, der uns an seinem Tisch reich beschenken will. Er weist keinen reuigen Sünder ab, egal wie schlimm die Schuld sein mag und egal wie oft du schon eine immer wiederkehrende Schuld bekennen musstest. Daher möchte ich vor dem Beginn des Abendmahls Gelegenheit geben, in der Stille vor Gott zu treten, um ihm Dinge bekennen und bereinigen zu können, die uns schon länger bedrücken oder uns jetzt erst deutlich geworden sind. Kann es denn einen besseren Start in das neue Jahr geben, als die Beziehung zum dreieinigen Gott in Ordnung zu bringen und dann seinen Trost und seine Freundlichkeit am Abendmahlstisch zu genießen?